Der Predigttext für den heutigen Samstag stammt aus dem ersten Petrusbrief. Und anders als Paulus, der seine Briefe ja an spezielle Gemeinden und damit in spezielle Situationen reingeschrieben hat, sind die Briefe des Petrus eher an eine breite Zuhörerschaft gerichtet. Der erste Brief, aus dem unser Predigttext stammt, richtet sich an die Fremdlinge in der Zerstreuung, in Pontus, in Galatien, in Kappadokien, in Asia und in Bithynien. Für alle unter uns, die keinen Geschichtsleistungskurs hatten, das ist so ungefähr das Gebiet der heutigen Türkei, also mehr als doppelt so groß wie Deutschland. Und weil Petrus nicht an eine spezielle Gemeinde schreibt, spricht er nicht konkrete Situationen an, sondern bleibt eher allgemeiner, grundsätzlicher. Es ist also quasi eine Art theologisches Testament, das wir von Petrus haben. Der heutige Petrustext steht in 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 4. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi und zugleich Genosse der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie Gott es will. Auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern in Hingabe. Auch nicht als Herrscher über die, welche euch zugeteilt sind, sondern als solche, welche Vorbilder der Herde werden. Und wenn der Oberhirte sich offenbaren wird, werdet ihr den unverwelklichen Kranz der Herrlichkeit davontragen. Vater, schenke uns deinen guten Heiligen Geist zum rechten Reden und Verstehen. Amen. Ja, das nenne ich mal einen entspannten Predigttext. Jedenfalls für Sie. Eigentlich könnten Sie sich ja fast alle zurücklehnen und ein bisschen vor sich hinträumen. Denn dieser Predigttext geht Sie ja eigentlich gar nichts an. Er richtet sich ja ausschließlich an die Ältesten. Und da würde ich zunächst mal den Prediger und die Vorstandsmitglieder sehen, die hier mit den verschiedenen Mahnungen bedacht werden. Im weiteren Verlauf des Briefes spricht Petrus dann auch noch andere Gruppen der Gemeinde an. Aber das gehört ja nicht zum heutigen Predigttext. Also, entspannt zurücklehnen und weghören. Andererseits ist es vielleicht ja auch gar nicht uninteressant, mal zu hören, wie die Leute sein sollten, die diese Gemeinde leiten. Wir könnten dann mal sehen, ob unsere Gemeindeleitung den Ansprüchen genügt oder schleunigst ersetzt werden sollte. Oder ob es bei uns passt und wir uns darüber freuen können, dass wir es so gut haben. Aber komisch ist es schon, dass für den heutigen Sonntag ein Predigttext gewählt wurde, der nur für einen ganz kleinen Teil der Gemeinde gedacht ist. Und das, wo Marlies Wilbrand noch in Urlaub ist, da bleibt nicht mal ein halbes Dutzend über. Aber Älteste sind ja nun mal die, die die Leitungsfunktion innehaben. Vielleicht ist aber die Gruppe Prediger und Vorstandsmitglieder auch zu eng gefasst. Es gibt ja auch viele, die einzelne Gruppen leiten oder die verantwortlich in den Gruppen mitarbeiten oder die, die einzelne Aufgaben übernommen haben, ohne dass es eine Gruppe dazu gibt. Vielleicht müsste man die als Verantwortliche mit einbeziehen. Hören Sie einfach mal rein und entscheiden dann selbst, wie weit die Gruppe der Ältesten, die Petrus hier meint, wohl gefasst werden müsste. Petrus gebraucht hier das Bild der Hirten, das auch Jesus oft gebraucht hat. Das heißt, in diesem Bild kommen nicht nur die Hirten, die Ältesten vor, sondern auch eine Herde. Welche Gattung diese Tiere angehören, steht hier zwar nicht, Aber vermutlich kommt uns allen zuerst eine Schafherde in den Sinn, weil das ja ein geläufiges Bild ist. Denken Sie nur an den Wochenspruch für diese Woche. Und dann gehen die Probleme schon los. Denn dann wäre die Gemeinde eine Herde Schafe. Sicher, es gehört zu den Ursehnsüchten der Menschen, behütet zu sein. Und manchmal ist es auch ganz bequem, dem Herdentrieb zu folgen und nicht ständig nachdenken und die Verantwortung tragen müssen. Andererseits, wer will schon gern mit einem blökenden Schaf in einer willenlosen Herde verglichen werden? Und welches Adjektiv fällt Ihnen zuerst ein, wenn Sie an Schafe denken? Intelligent sicherlich nicht. Nein, einen solchen Vergleich möchte man eigentlich nicht. Aber Gleichnisse und Bilder kann man ja nie vollumfänglich auf die Wirklichkeit übertragen. Sie sollen nur einzelne Aspekte verdeutlichen. Und hier geht es nicht um das Bild der Schafe, hier geht es um das Bild der Hirten. Die sind gemeint. Das ist der Kern, den es zu betrachten gilt. Petrus benutzt hier drei klare Gegensatzpaare. Weidet meine Herde, nicht gezwungen, sondern freiwillig. Nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Hingabe. Nicht als Herrscher, sondern als Vorbilder. Und da denke ich so bei mir, wie jetzt? Das ist doch wohl völlig klar. Das gilt doch für alle Führungskräfte. Gut, in der Wirtschaft, in der Politik, da kann man es nicht schaden, wenn man da von Zeit zu Zeit mal drauf hinweist. Aber in der Gemeinde Jesu, da ist das doch wohl sonnenklar. Da braucht man das doch nicht extra sagen, oder? Petrus sieht das scheinbar ganz anders. Der hat das extra und ausdrücklich und ganz klar nochmal in sein Testament geschrieben. Warum? Schauen wir uns die Bereiche mal etwas genauer an. Weidet sie nicht gezwungen, sondern freiwillig. Ja, hier wird doch niemand gezwungen. Wir leben in einem freien Land. Und in der Kirche und in der Gemeinde wird erst recht keiner gezwungen. Bei uns muss niemand überhaupt diese Räume hier betreten, Mitglied werden, eine Aufgabe übernehmen und schon gar nicht eine Leitungsfunktion übernehmen. Das stimmt. Es gibt keine Norm, die so etwas vorschreibt. Und es gibt keine staatliche oder kirchliche Gewalt, die uns dazu zwingen würde. Aber vielleicht gibt es moralischen Druck, moralischen Zwang. Eine nicht ausgesprochene, aber deutlich spürbare Erwartungshaltung. Gerade wenn das familiäre Umfeld einer starken kirchlichen Tradition entspringt. Das wäre nicht gut. Oder aber ich habe freiwillig eine Aufgabe übernommen und es kommt immer mehr dazu, weil sich sonst niemand findet und es ja irgendwie getan werden muss. Gerade in kleinen Gemeinden ein großes Problem. Und dann geht es so weiter. Jahr um Jahr um Jahr. Da kann man schon mal die Lust verlieren. Da kann das schon zur Last werden. Ich möchte an dieser Stelle mal ein Luther-Zitat zum Thema Leitung weitergeben. Es geht so zu, wie man täglich vor Augen sieht. Ehe man hinaufkommt, ist jedermann bestrebt, oben anzusitzen. Wenn man aber hinaufgekommen ist und ein Amt hat und tun soll, was recht ist, so findet sich dann, was es ist, ein Amt zu haben und oben anzusitzen. Denn wer da zu tun gedenkt, was recht ist und in seinem Amt nützlich sein will, der wird der Arbeit so viel finden, dass er ihrer bald überdrüssig und müde werden wird. Und wenn er es auch nicht ausspricht, so wird er zumindest im Herzen denken, ei, hat mich denn der Teufel in dieses Amt gebracht? Also mindestens schon vor 500 Jahren ein großes Problem. Und dann dauert es nicht mehr lange, dann mag ein sein preußisches oder sein protestantisches Pflichtgefühl zwingen, weiterzumachen. Aber Freiwilligkeit, wirkliche Freiwilligkeit, sucht man vergebens. Vielleicht kennen Sie das. Aber was macht man dann? Muss man da nicht konsequenterweise sagen, tut mir leid, aber 1. Petrus 5, mir bleibt gar keine andere Wahl. Ich muss mein Amt, meine Aufgabe niederlegen. Lassen Sie uns diese Frage erstmal mitnehmen und zum nächsten Punkt kommen. Weidet die Herde nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern in Hingebung. Zu Zeiten des Petrus verlief das Gemeindeleben ja etwas anders als heute bei uns. Die Gemeindemitglieder lebten damals viel enger zusammen. Die haben ihr Geld, ihre Güter quasi präkommunistisch alle in eine gemeinsame Kasse gelegt. Und diese Kasse wurde von den Ältesten verwaltet. Und die Rechnungsprüfung, die war damals, glaube ich, auch noch nicht so ausgefeilt. Da konnte man bestimmt relativ leicht ein bisschen was abzweigen. Bei uns ist das heute sehr viel stringenter und wird kontrolliert. Ich hatte erst am Donnerstag die Kassenprüfer für die Hauskasse zu Gast. Und unser Prediger verdient sich hier auch keine goldene Nase. Der könnte woanders deutlich mehr bekommen. Und alle übrigen Aufgaben sind eh ehrenamtlich. Da gibt's gar nichts für. Jedenfalls kein Geld. Das ist wahr. Geld kann man hier nicht gewinnen. Aber wie ist es mit anderen, nicht materiellen Werten? Gesteigertes Selbstwertgefühl, Anerkennung. Wir haben hier vorne eine Bühne. Und die meisten Menschen, die eine Bühne betreten, tun dies auch, weil es die Möglichkeit der Selbstinszenierung eröffnet. Und wenn man das gut hinbekommt, dann bekommt man Anerkennung. Und Anerkennung, das ist ja auch so eine Ursehnsucht von uns Menschen. Und unser Predigtpult steht auch hier auf dieser Bühne. Und den Rest denken Sie sich mal. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, geht es also um die Frage, wenn wir diese Bühne hier betreten, geht es dann vor allem um das Evangelium und schwingt der Wunsch nach Anerkennung mit? Oder ist es vielleicht umgekehrt? Das wäre schlecht. Aber wenn man das bei sich feststellt, muss man dann nicht konsequenterweise sagen, tut mir leid, aber 1. Petrus 5, mir bleibt gar keine andere Wahl. Ich muss mein Amt, meine Aufgabe niederlegen. Lassen Sie uns auch diese Frage noch mitnehmen. Weidet meine Herde nicht als Herrscher, sondern als Vorbilder. Herrscher, das ist eigentlich ein Wort aus einer anderen Zeit. Das verbindet man mit Absolutismus, mit Fürsten, mit Königen. Das passt nicht in die Bundesrepublik Deutschland. Hängen wir es etwas tiefer, nennen wir es Macht. Nee, Macht ist auch doof. Macht ist so negativ besetzt, ne? Nennen wir es Gestaltungsspielraum. Ja, Gestaltungsspielraum ist gut. Etwas positiv verändern zu können, das ist doch schön, wenn man das kann. Aber wer etwas positiv verändern kann, der kann es auch negativ verändern. Die Begriffe Gestaltungsspielraum und Macht sind zwar emotional unterschiedlich besetzt, aber von der Bedeutung sind sie eigentlich deckungsgleich. Ich kann etwas ändern. Vor langer Zeit sagte mal ein Freund zu mir, in dieser Welt dreht sich doch alles letztlich nur um drei Dinge. Geld, Macht und Sex. Gut, er hat vielleicht das ein oder andere übersehen, aber ganz Unrecht hat er auch nicht. Das sind schon zentrale Themen der Menschheit, um die sich sehr, sehr viel dreht. Der Wunsch nach Macht oder Gestaltungsspielraum, oder wie immer Sie das jetzt nennen mögen, ist eben da auch ein ganz starker, zutiefst menschlicher Antriebsmotor. So mancher Besitzer einer Imbissbudenkette, die meisten Mittelständler sowieso, verdient doppelt und dreimal so viel wie unsere Minister oder wie die Bundeskanzlerin. Aber glauben Sie nicht, dass einer der Ersten mit einem der Letzten tauschen wollte. Nee, die wollen lieber Minister bleiben, lieber Kanzler bleiben. Denen ist Geld nicht so wichtig. Die haben einen ganz anderen Antrieb. Und das ist zutiefst menschlich. Auch in der Kirche kann das passieren. Auch und gerade da, wo es besonders selbstlos scheint. Und wenn ich das bei mir feststelle, muss ich dann nicht konsequenterweise sagen, tut mir leid, aber 1. Petrus 5, ich habe gar keine andere Wahl. Ich muss mein Amt niederlegen. Nun, die Predigtzeit ist fortgeschritten, wir können die Frage nicht schon wieder verschieben. Die Antwort auf alle drei Fragen lautet grundsätzlich nein. Es mag Ausnahmesituationen geben, in denen das eventuell mal sinnvoll oder auch erforderlich ist. Aber grundsätzlich nein. Vielleicht denken Sie, aber das kann doch nicht sein. Ich kann doch so nicht weitermachen. Ich kann das aber auch nicht ändern. Und ich bin doch total unglaubwürdig. Wenn das so sein sollte, dann streichen Sie am besten erstmal die ganzen Ichs. Denn es geht zwar auch um Sie, aber vor allem geht es um das Reich Gottes und seine Gemeinde. Unser Abschnitt bezieht sich auf die Sollbeschreibung der Leitungskräfte. Aber schauen Sie sich andere Abschnitte der Bibel an, die sich auf die Sollbeschreibung aller Christen beziehen. Das Gute vollbringen gegen jedermann. Ertragt einander mit aller Demut, Sanftmut, Langmut und Liebe. Aus eurem Munde komme kein falsches Wort, sondern nur eins, das gut ist zur Erbauung. Achtet einer den anderen in Demut höher als sich selbst. Können Sie das denn denken? Wohl kaum. Würden Sie deshalb auf die Idee kommen zu sagen, ich bin in der Gemeinde falsch? Ich kann das ja gar nicht decken? Ich hoffe nicht. Vielleicht sind Sie aber schon mal auf diese Idee gekommen. Dann lautet die Antwort auf diese Einschätzung ebenfalls nein. Und in diesem Fall gibt es auch keine Ausnahme, keine. Denn sonst wäre dieser Raum hier und alle übrigen der Kirchen der Welt leer. Niemand kann das mit seinem Leben decken. Und Zweck der Sollbeschreibung kann ja nicht Ausgrenzung sein. Ich denke, sie haben eine ganz andere Funktion. Sie dienen als Gradmesser für meine Beziehung zu Gott. Und je weiter ich mich von der Sollbeschreibung entferne, desto problematischer, gestörter ist meine Beziehung zu Gott. Und da gibt es nur eine Lösung. Gott suchen, mit ihm ins Gespräch kommen, mit ihm nach den Ursachen suchen oder ihm einfach die Hilflosigkeit vor die Füße legen. Zu sagen, ich muss das erst in den Griff bekommen, bevor ich Gott wieder unter die Augen treten kann, ist geistliches Harakiri. Denn nur dort, wo der Energiefluss zwischen Gott und dem Menschen stimmt, kann sich das Leben wirklich an die Sollbeschreibung annähern. Alles andere ist Krampf. Denn es ist und bleibt die Kraft Gottes, und nicht unsere Willensstärke, die das bewirken kann. Und es mag komisch klingen, aber ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, wenn Ihnen von Zeit zu Zeit auffällt, dass Sie sich meilenweit von der Sollbeschreibung entfernt haben. Ich glaube, das ist gesund. Ein viel größeres Problem haben vermutlich die Menschen, denen das nicht so geht, denen das nie auffällt. Denn dort, wo der Gradmesser, das Fieberthermometer für die Beziehung zu Gott nicht ausschlägt, da ist es wahrscheinlich kaputt. Und dann merkt man gar nicht, dass die Beziehung krankt. Aber nur wenn ich merke, dass ich krank bin, und in dieser Welt werden wir alle von Zeit zu Zeit krank, körperlich und geistlich. Nur wenn ich das merke, werde ich den Weg zum Arzt finden, der mir helfen kann. Und Jesus ist extra in diese Welt gekommen, um die Kranken zu heilen, nicht die Gesunden. Es mag einige Parallelen geben zwischen der Welt und dem Reich Gottes, aber in den wesentlichen Punkten unterscheiden sie sich ganz fundamental. Zum Beispiel darin, dass ich im Reich Gottes nur dann Großes vollbringen kann, wo ich mal loslasse, nichts tue und mich einfach auf Gott einlasse. Darin, dass seine Kraft gerade in unserer Schwachheit mächtig ist. Aber vor allem, und das ist das Entscheidende, darin, dass allein seine Gnade genügt. Und diese Gnade gilt Ihnen und mir heute, morgen und jeden Tag wieder neu. Gerade wenn unser Versagen uns glauben machen will, dass das nicht sein kann. Er spricht sie uns zu. In seinem Wort, in seinem Segen und im Abendmahl, das wir heute feiern wollen. Lasst uns schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Amen.